Ich freue mich, dass Sie heute zu denen gehören, die an diesem zweiten Feiertag auch noch mehr erkennen wollen. Wie der Paulus sagt, ihn zu erkennen, den Auferstandenen und die Kraft seiner Auferstehung. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort Jesu. Siehe, ich war tot und lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir wollen singen aus diesem Lied von der Überwindung des Todes, Lied Nummer 89. Jesus lebt, mit ihm auch ich, 89, die Verse 1, 2 und 5. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du musst uns heute Morgen noch einmal tüchtig aufhelfen zur Osterfreude und zum fröhlichen Bekennen deines Sieges. Du weißt es noch viel besser, als wir es aussprechen können, wie wir oft niedergedrückt sind von den Erfahrungen des Sterbens und des Todes, und wie uns auch am eigenen Leib so viel immer wieder in die Tiefe zieht, so dass wir meinen, wir wären von dir und deiner Auferstehungskraft getrennt, so mach es doch uns heute wieder groß, dass wir deinem Wort glauben müssen, dass wir dir gehorsam werden, dass wir nun in das neue Leben hineintreten und teilhaftig werden der vielen neuen Werke, die du heute durch uns vollbringen willst. Wir bitten dich um Belebung und Erneuerung auch deiner ganzen Christenheit, auch unserer Gemeinde, dass wir kühn und unerschrocken von dir weitersagen. Ja, gib es, Herr, dass in unserer Zeit des Unglaubens und des Abfalls viele an dich gläubig werden und Zeugen deiner Auferstehung sind, mitten in einer Welt des Todes und des Sterbens. Und alles, was uns jetzt bewegt, wollen wir dir in der Stille sagen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Schlagen Sie in Ihren Bibeln auf 1. Korinther 15, im Neuen Testament, Seite 185. 1. Korinther 15, Vers 12 bis 20. Überschrieben, gegen die Leugnung der Auferstehung der Toten. Solange es Menschen gibt, die von diesem Zeugnis der Auferstehung hören, gibt es Widerspruch. Nicht erst im 20. Jahrhundert. Darum ist wichtig, was uns Paulus hier sagt. Wenn aber von Christus verkündigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Das war damals ein Spezialfall. Die Leute haben nicht bestreiten können, dass das Zeugnis der Auferstehung Jesu einhellig ist, aber sie haben gesagt, wir werden nicht auferstehen. Sie glaubten nicht, dass das Folgen hat für das Leben der Gläubigen. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes dastehen, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling derer, die entschlafen sind. In unserem Gesangbuch gibt es ein prächtiges Lied von einem Bremer Kantor, Lorenz Lorenzen. Der hat so schön gezeigt, wie die Auferstehung Jesu praktische Konsequenzen des neuen Lebens bei uns eröffnet. Lasst uns nun das neue Leben heute ergreifen, das uns der Auferstandene schenken will. Es ist das Lied »Wach auf, mein Herz«. Lied Nummer 88, wir singen die Verse 1, 2 und 4. Nun gibt es im Osterbericht einen Abschnitt, über den ich in meinem Leben noch nie eine Predigt gehört habe. Und auch in den vielen Predigtsammlungen keine Predigt darüber finde. Und den wollte ich heute gern der Predigt zugrunde legen. Wenn Sie Ihre Bibeln aufschlagen, es sind zwei Abschnitte. Der vorige, den nehme ich nur als Vorspann, Matthäus 27, Vers 62 bis 66 von der Bewachung des Grabes. Und nachher von der Bestechung der Grabeswächter. Da hätten wir heute einen reißerischen Bildzeitungstitel drüber machen können, über diese Korruption am Grabe Jesu. Matthäus 27, Vers 62 bis 66. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgte, kamen die hohen Priester und Pharisäer gemeinsam zu Pilatus und sagten: Herr, wir haben uns daran erinnert, dass dieser Verführer, als er noch lebte, gesagt hat: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, ist interessant, die Feinde Jesu haben es besser kapiert als die Jünger Jesu. Die wussten genau, was los ist. Darum befiehl, dass man das Grab bis zum 3. Tag bewacht, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden und so der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus antwortete ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin, bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Nun Kapitel 28, Vers 11 bis 15. Zwischen liegt der Besuch der Frauen am Grab, über den wir gestern gepredigt haben, und auch das Zeugnis des Engels, der Gruß Jesu und der Auftrag, es den Jüngern zu verkündigen. Als die Frauen aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten eine Beratung ab und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es vor den Statthalter kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie man sie angewiesen hatte. Und so ist dies bei den Juden zum Gerede geworden bis zum heutigen Tag. Herr, segne uns dieses Wort heute, damit wir im Glauben an dich befestigt werden. Amen. Die Frauen sind unterwegs zur Stadt, um erfüllt weiter zu erzählen: Jesus ist auferstanden. Und das dachten sie nicht, dass bevor sie dort ankommen, schon andere Boten unterwegs sind, die wilde Gerüchte verbreiten und dagegen sprechen. Und das zerstören, was nachher die Frauen überhaupt erst sagen wollen. Aber das müssen wir ja wissen. Wir haben gestern neu den Auftrag gehört, dass wir doch Zeugen der Auferstehung Jesu sein sollen und von ihm reden sollen. Und nun müssen Sie es ja wissen, wenn Sie draußen den Menschen begegnen, dass das ein ganz schweres Geschäft ist, andere Menschen zum Glauben an Jesus, den Auferstandenen, zu führen. Und das sind nicht bloß irgendwelche Denkhindernisse oder Schwierigkeiten, die gar in den Zeugnissen des Evangeliums begründet wären. Das liegt auch nicht nur daran, dass es für den Menschen gar nicht möglich ist, das zu fassen, diese große Botschaft von der Auferstehung, sondern dass die ganze Macht der Hölle dies verhindern will, dass Menschen zum Glauben an Jesus, den Auferstandenen, kommen. Ich dachte, ich muss Ihnen jetzt zuerst einmal erzählen eine Geschichte, die mich ungeheuer tief bewegt hat, wie ich Vikar war und eines Abends bei einem Hausbesuch in Württemberg zu einer Familie kam. Die Frau war sehr traurig und niedergeschlagen. Der Mann saß am Küchentisch und säbelte an seinem Brot herum, und dann hörte ich, dass die einzige Tochter
damals Konfirmandin, 13 Jahre alt, schwer verunglückt war, von einem Moped angefahren und im Krankenhaus liegt. Diese Geschichte hat mich damals ungemein bewegt, weil ich ein- oder zweimal täglich bei diesen geplagten Eltern war, denn die Tochter hat die Augen nicht aufgemacht und lag Wochen in der Bewusstlosigkeit. Und für mich als einen jungen Stürmer im pfarramtlichen Dienst war es das Gebet, dass es doch Jesus schenkt, dass ich diese ablehnenden, ungläubigen Eltern zum Glauben an Jesus, den Auferstandenen, führen kann. Auch wenn ich sie in meinen Gesprächen darauf vorbereitete, wie auch die Ärzte sagten, dass keine Hoffnung bestünde, dass dieses Mädchen wieder die Augen aufmacht. Und dann ist es geschehen, in den Adventstagen, dass dieses Mädchen die Augen aufgemacht hat. Und als ich im Frühjahr dann von diesem Ort wegzog, hat dieses Mädchen die Schule wieder besucht. Ich habe damals noch einen der letzten Besuche im Krankenhaus gemacht und dann lag der Vater mit einer schweren Magenblutung im Krankenhaus. Die Ärzte wussten nicht, ob sie die Magenblutung noch einmal stoppen können. Und ich sagte diesem Mann, Sie haben doch so viel erlebt. Ich sehe noch, wie Sie damals in der Kirche im Abendgottesdienst gegenüber auf der Empore saßen. Sie haben das alles gehört. Können Sie nicht glauben? Und er sagte, ich kann das nicht glauben, obwohl ich weiß, dass etwas Außergewöhnliches mit meiner Tochter geschehen ist. Und darüber sind nun 20 Jahre ins Land gegangen. Und da kommt es plötzlich dazu, dass durch eine Spur dieser Mann von mir erfährt und mich wieder hier in der Stitzenburgstraße aufsucht. Ich sagte, leben Sie überhaupt noch? Ist denn diese Magenblutung bei Ihnen überhaupt gestoppt worden? War denn das möglich? Und er erzählt, erfüllt von seinem Leben, auch von einer gläubigen Mutter, die er hat, die in einem christlichen Altersheim lebt. Sagen Sie, kommen nicht zum Glauben? Nein, ich kann das nicht. Aber meine Tochter, das ist erstaunlich, die hat geheiratet, obwohl Teile ihres Gehirns beschädigt sind, die hat ein gesundes Kind geboren. Und wir reden über den Glauben und erreiche nichts. 8 Tage später ruft es wieder ganz aufgeregt an. Der Mann steht wieder da und sagt, ich muss Ihnen erzählen, was geschehen ist. Meine Tochter geht mit ihrem Kind spazieren. Und da löst sich ein parkendes Auto und rollt auf sie, ein BMW, und drückt sie an die Wand. Und als man das Auto wegschiebt, findet man an meiner Tochter nicht eine Hautverletzung und das Kind ist unversehrt. Wir haben doch unwahrscheinliches Glück. Ich bin so betroffen, dass ich nicht weiterreden kann. Ich habe diesem Mann gesagt, ich kann sie nicht mehr treffen. Wenn ihr Herz so hart verstockt ist über dem Reden Jesu, was soll mit ihnen noch geschehen können? Er ging hinaus und sagte, es ist wirklich merkwürdig, was ich Glück habe. Aber er sprach von vielem, das in seinem Leben nicht erfüllt sei. Ich habe selten so mächtig das Wirken Jesu erfahren. Und so mag es auch Ihnen gehen in vielen Ereignissen Ihres Lebens und in Gesprächen mit anderen Menschen und Sie erfahren da. Da wird das Zeugnis des Auferstandenen verhindert und unmöglich gemacht. Darum möchte ich heute sehr gründlich mit Ihnen darüber reden, was da eigentlich geschieht. Das, was wir verkündigen von Jesus, geschieht im Zwielicht, im Widerspruch. Das Nein wird genauso laut. Zuerst möchte ich sagen, wir müssen genau wissen, ob Jesus auferstanden ist. Das tut uns gut, dass wir hier einmal sehen, wie die hohen Priester und die Pharisäer in einer Unruhe waren über der Auferstehung Jesu. Ich habe Ihnen gestern das eindrücklich, so hoffe ich, darstellen können, wie bei den Christen das Müde vorherrscht. Bei den Christen, da herrscht gar keine große, lebendige Bezeugung der Auferstehung. Aber die Feinde Jesu, die wissen genau, was geschehen ist. Und darum sind sie in großer Unruhe. Man versteht das nicht. Und es gab schon Leute, die sagen, das ist doch unerklärbar. Das kann man gar nicht verstehen. Denn die können doch jetzt beruhigt aufatmen und sagen, jetzt liegt Jesus im Grab und wir haben's gesehen, da hat er mit seiner Lanze reingestochen, jetzt ist Wasser und Blut herausgeflossen, er ist wirklich tot, nicht bloß scheintot, endgültig ist die Sache bereinigt, der Stein ist vor dem Grab, Schluss mit der Sache, jetzt können wir endlich befreit aufatmen. Warum ist die Unruhe da? Sie haben zu viel erlebt mit Jesus. Was Sie an seinen Wundern gesehen haben, können Sie nicht leugnen. Die Worte haben Sie tief getroffen in Ihrem Gewissen und verunsichert. Sie bleiben bis zum Schluss geängstigte Leute. Wir wissen es genau von dem Landpfleger, Statthalter Pilatus, wie er selbst durch seine Frau beunruhigt war, die er noch zu ihm schicken ließ und sagte, ich habe so einen komischen Traum gehabt, lass du deine Finger davon. Und er selbst sich bemüht, sich rauszuziehen aus der Sache. Auch er war beunruhigt. Wie wird das ausgehen? Er wäre so froh, wenn das endgültig zu Ende wäre. Und es ist nicht zu Ende. Ich muss Ihnen an dieser Stelle eine wichtige Beobachtung sagen, die für Sie bedeutsam ist, wenn Sie mit Leugnern der Auferstehung Jesu zusammen sind. Heute ist ja unter vielen Christen es verbreitet, dass sie sagen, es sei gar nicht wichtig, ob Jesus leibhaftig auferstanden sei. Sie hoffen damit, den Fragen aus dem Weg zu gehen, und sie sagen, Hauptsache ist, dass die Sache Jesu weitergeht. Ich war sehr dankbar, wie jetzt bei der Beerdigung von unserem Altlandesbischof Haug in dem Lebenslauf, den er selbst verfasst hat, er gesagt hat, dass es zum großen Schaden unserer württembergischen Kirche gedient habe, dass die existenziale Interpretation des Evangeliums, ein schwieriges Wort, das heißt, dass man die Bibel nur noch auslegen will auf das, was es mir bedeutet, und die Tatsachenfrage einfach ausklammert, der Schaden der Kirche gewesen sei und die lebendige Gemeindearbeit und das Wachsen der Gemeinde, den Bau der Gemeinde zerstört habe. Das ist richtig. Im Neuen Testament ist es ganz wichtig, ob das tatsächlich passiert ist. Und nun ist es doch für uns eine große Hilfe, dass sogar von den Leugnern der Auferstehung in der Urchristenheit keiner sagen konnte, wir haben den Leichnam. Die hätten doch irgendwo das vorweisen müssen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Es ist offenkundig von niemand bestritten, nicht mal von den Leugnern der Auferstehung, nicht mal von den Feinden Jesu, dass das Grab leer war. So ein Blödsinn wird nur heute bestritten unter Christen. Das ist eine so mächtige Unterstützung des Auferstehungszeugnisses, die Tatsache, dass das Grab leer ist und dass Jesus wirklich durch den Tod hindurchgebrochen ist. Da nützt mir nicht irgendein symbolisches Auferstehen, weil mein eigenes Sterben eine handfeste Sache ist. Wenn ich im Grab liege und verwese, dann interessiert mich, was aus mir wird. Und da ist es bezeugt im Neuen Testament, dass Jesus den Tod überwunden hat und durchbrochen hat. Darin ist meine Auferweckung eingeschlossen. Die, die Jesus gehören, werden mit ihm auferweckt. Das können Sie in so vielen Worten Jesu hören. Das spricht er uns zu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird den Tod leibhaftig überwinden. Wir müssen es genau wissen, es geht um die Tatsache der Auferstehung Jesu. Und da hängt auch der andere Gedanke für uns ganz zwangsläufig mit daran. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er war das Opfer, das hingeht am Kreuz, indem er nun wirklich aus dem Grab von Gott auferweckt wurde, herausgekommen ist aus dem Grab, ist von Gott klargestellt, dass die Vergebung gültig ist. Das Alte ist bedeckt. Die Schuld ist weggetan. Das kann nicht mehr vorgeholt werden. Mit der Auferstehung Jesu von den Toten ist eine vollgültige Tatsache geschaffen, auf die wir uns gründen können im Glauben. Das sind keine Beweise, die man fassen kann. Aber es sind Tatsachen, die für unseren Glauben von großer Bedeutung sind. Aber nun kommt das andere. Lügen haben lange Beine. Also nicht immer nur kurze Beine, sondern Lügen können manchmal sehr lange Beine haben. Warum werden denn diese hohen Priester und diese Pharisäer nicht überführt vom Ereignis der Auferstehung. Es muss doch für sie ein Schock gewesen sein, als die Soldaten erzählen, was sich wirklich zugetragen hat. Das Erdbeben, der Stein, der wegfliegt, das waren doch gestandene Männer und die römischen Soldaten waren Kerle, an denen man wirklich hochschauen konnte. Starke, kräftige Leute, die kommen und sagen, wir sind umgefallen, wir konnten nichts ausrichten. Warum beugen sie sich nicht vor der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu? Da steht zuerst von einer Ratsversammlung, die sie abhielten. Das heißt im Psalm, wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Spötter. Das Nicht-Glauben können ist sehr oft eine Folge unserer Umgebung. Wir sind in einem Kreis von Menschen, aus denen wir nicht heraustreten können und wollen. Das ist so schwer, wenn wir das Zeugnis von Jesus weitertragen zu anderen Menschen, dass die gefangen sind. Sie hören das Wort. Ich denke manchmal, dass selbst bis hinein in unsere Gottesdienstgemeinde, dass Menschen schier zerreißt. Sie hören das, sie sind getroffen und im Gewissen überführt. Und dann kommen sie zurück in eine Umgebung, in eine Welt, in der sie leben, in der ganz anders gesprochen wird. Und sie können sich aus dieser Welt nicht lösen. In diesem Rat, der dort gehalten wird, verhandeln sie, was denn geschehen soll. Und sie wollen nur eins nicht zugeben, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ja der Schlüsselpunkt des Glaubens. Um den kreist alles. Wenn Sie einmal noch mal sich überlegen, wie es für die ersten Christen war. Es war das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, der den Tod überwunden hat. Das war der Grund. Wenn da einer glaubte an Jesus, den Auferstandenen, konnte getauft werden. Das war der Mittelpunkt, um den alles kreiste. Und an dieser Stelle erfolgt das entschlossene Nein. Wir wollen uns nicht mit Randdingen des Glaubens aufhalten, sondern immer auf diesen Punkt hinsteuern. Der ist in unserem Zeugnis so wichtig. Wir wollen doch nicht Menschen überreden, dass sie in die Kirche eintreten oder dass sie in den Gottesdienst kommen. Schön, wenn wir in den Gottesdienst kommen, aber dass Menschen gläubig werden an Jesus, der den Tod überwunden hat und heute lebt als Herr. Da wollen wir sie hinführen. Und da ist das entschlossene Nein da. Aber warum können sie denn die Tatsache der Auferstehung Jesu nicht anerkennen? Es ist ja überhaupt merkwürdig, wie sofort nach der Auferstehung Jesu die Gemeinde sich so rasch ausbreitet. Das Zeugnis von der Auferstehung Jesu konnte ja gar nicht aufgehalten werden. Es wurden so viele gläubig, aber diese Leute nicht. Und das hat Jesus schon vorher zu Pilatus gesagt: Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und wer nicht aus der Wahrheit ist, der hört die Stimme Jesu nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, einen Menschen zu überführen vom Zeugnis der Auferstehung, indem wir von der Wahrheit reden. Und die Wahrheit Jesu ist immer die, die in unserem Leben Schuld und Versäumnisse aufdeckt, die davon redet, was in unserem Leben falsch ist im Lichte Gottes. Und da kann Jesus auch seine Nägelmale zeigen. Und da wurden die Jünger froh, die haben es begriffen, als sie Jesus sahen, den Auferstandenen. Wir werden viel mit Menschen zusammentreffen, die von den Zweifeln geplagt sind und die Fragen haben über die Auferstehung Jesu. Wir können ihnen sagen, wir verstehen euch gut, es ging doch uns nicht anders. Und wir wissen sehr wohl, dass unser Denken das alles nicht fassen kann in seinem System. Die Fragen sind da. Und wir kennen auch allerhand Theorien bis hin zu theologischen Lehren, die die Auferstehung Jesu als Tatsache ausradieren. Aber für uns sind sie alle nicht überzeugend. Wie werden wir denn überführt? Wir werden nur überführt durch den Auferstandenen selbst, der durch sein Wort die Wahrheit spricht. Und das kann jeder nur in seinem Gewissen prüfen und sich überführen lassen aus der Wahrheit sein. Das heißt, mit seinem Ungehorsam, mit seinem bösen Leben ins Licht Gottes treten. Und dann das Wort Jesu hören. Das ist aus der Wahrheit sein und die Stimme Jesu hören. Man kann nicht abstrakt über die Auferstehung diskutieren. Sonst haben die Lügen eben doch sehr lange Beine. Und sie halten an und werden nicht von uns weggeschoben. Ich muss zum Schluss noch davon sprechen, wie Leute ihre Entscheidungsfreiheit verlieren. Ich muss noch einmal auf diesen Pilatus kommen. Bei dem habe ich immer noch die Meinung, dass er ganz nah dran steht. Nach dem, was er selbst schon empfunden hat beim Verhör Jesu, er hätte ja am liebsten Jesus weggeschickt. Er hat ausdrücklich Jesus bescheinigt, dass er keine Schuld an ihm finde. Vielleicht war ihm das nur möglich, weil er Römer war und aus Abstand das alles betrachten konnte. Und dann kam das noch hinzu, was seine Frau erlebt hatte. Und nun, als seine Soldaten kamen, er wusste doch, die wichen doch nicht zurück, wenn sie jüdische Freischärler jagen mussten. Die riskierten doch ihr Leben und die kamen an und sagten, das war schlimm. Wir konnten nichts tun. Es war doch blamabel. Die ganze römische Armee wird ja blamiert in ihrem Ruf. Der kann doch sowas nicht auf den Soldaten sitzen lassen. Und da haben ja die hohen Priester wieder gewinkt. Haben gesagt, du, dann reden wir mit dir. Sie haben es den Wächtern gesagt, wenn das nicht funktioniert mit der Bestechung, wir können mit dem Schiff reden. Denn das Schiff hat eine Schwäche gehabt, in der sie ihn tanzen lassen konnten, wie die Puppen an den Schnüren. Wir werden dich beim Kaiser verklagen. Das ist furchtbar, dass der Pontius Pilatus in seiner Entscheidungsfreiheit gar nicht frei war. Er hat immer das im Rücken gehabt, dass die sagen, wir werden dich verklagen, wenn du nicht tust, was wir wollen. Und darum kann er sich gar nicht zum auferstandenen Jesus bekennen. Das ist schlimm. Dass oft das Zeugnis zu Jesus, dem Auferstandenen, gar nicht mehr möglich ist, weil Menschen gefangen sind. Wahrscheinlich ist dies der Grund, der am meisten Menschen davon abhält, an Jesus den Auferstandenen zu glauben. Gar nicht die intellektuellen Zweifel, sondern sie können gar nicht. Prüfen Sie einmal, wie in Ihrem Umkreis schon der Druck groß ist. Oft deshalb schweigen wir ja und reden gar kein christliches Zeugnis in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz oder unter den Familien, in denen wir leben, oder den Freunden, mit denen wir zusammentreffen, in den Gruppen, in denen wir uns bewegen. Solch ein Druck, der das gar nicht ermöglicht. Ein Pilatus kann nicht hindurch. Doch, er hätte hindurchgehen können. Er hätte sagen können, ich kann nichts wider die Wahrheit. Das Neue Testament erzählt uns diese schändliche Geschichte, dass Geld im Spiel ist, so erfolgreich, wie er schon bei Judas im Spiel war, um das Evangelium zu zerstören. Das ist wahr, dass auch die Bindung an die irdischen Mächte wie Geld, Ehre, Anerkennung und Ruhm Menschen davon abhalten, das Zeugnis der Auferstehung offen und frei zu sagen. Und dass andere gefangen sind, und nicht können, weil sie dem Druck nicht ausweichen können. Da ist es für uns ganz wichtig, dass wir in der Tiefe unseres Gewissens getroffen sagen, ich kann nicht anders. Wir sind solche, die überführt sind von Jesus, dem Auferstandenen. Und wir wollen nicht schweigen, wir können nicht mehr schweigen, ganz egal, was um uns herum passiert. Wir können es nicht mehr lassen, wir müssen es weiter sagen. Und jetzt darf ich Sie einfach zum Schluss bitten, dass Sie in Ihrem Glauben wieder diese eindeutige Ausrichtung haben, von dem auferstandenen Jesus her, dass Ihr Leben von ihm und dem Auferstandenen geprägt ist, in seinem Lichte steht und all Ihr Tun von dort her erneuert ist. Denn sonst sind sie behindert und können gar nicht reden. Das ist so schlimm, wenn wir gefangen wären mit so vielen Sünden und unrechten Dingen in unserem Leben, dass wir gar nicht offen und freimütig das Evangelium bezeugen könnten, so wie diese Wächter mit dem Geld bestochen sind, sondern dass wir frei sind von diesen Dingen und sagen, ich will das sagen, was ich in meinem Leben entdeckt habe und was ich weiß, Jesus lebt, er ist auferstanden und ich werde mit ihm auferstehen. Das hat für uns als wichtigste Konsequenz, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit wiedergewinnen. darf Sie einfach bitten, bringen Sie Ihr Leben mit Jesus ganz in Ordnung. Dass nicht ein Stück Ihres Lebens ist, wo Sie nicht von Jesus freimütig bezeugen können. Sagen, er lebt, er hat mein Leben neu gemacht, alle Bereiche meines Lebens sind durch ihn bestimmt und durch ihn geprägt. Das war so befreiend für die ersten Christen damals, wie sie heraustraten aus der Lüge und aus dem Zwielicht und sagten, nur mit Jesus, dem Auferstandenen, wollen wir leben. Und so hoffe ich, dass dieses Zeugnis gerade von dem Betrug und der Korruption nicht bloß eine Geschichte ist, die wir ehrwürdig bedenken, sondern die bei uns jetzt ganz klare Konsequenzen wirkt. Bei uns darf es nicht ein Stück mehr Zwielicht geben. Bei uns darf es nur Eindeutigkeit geben. Ganze Eindeutigkeit. Nur das soll in unserem Leben noch zu finden sein, was mit Jesus, dem Auferstandenen, gelebt ist und was er wirkt. Amen. Nun singen wir vom Lied 88 noch die Verse 7, 8 und 9, wo wir aufgerufen werden, den Kampf aufzunehmen mit allen gottfeindlichen Mächten. Beten. Du auferstandener Herr Jesus, da ist in deinem Licht offenbar, in welchem Geflecht der Lügen und des Widerspruchs wir oft leben. Und dann kann dein Wort uns gar nicht trösten und nicht aufrichten. Herr, mach es jedem von uns jetzt ganz deutlich, wo der Bruch einsetzen muss. Und wo wir umkehren müssen, in einer klaren Umkehr, damit deine Auferstehungskraft uns erfüllen kann und du in unserem schwachen Leib wirken kannst. Wir wollen dir danken, dass du überwindest und dass du gegen alle Tricks des Teufels auch siegreich bleibst. Und wir bitten dich, dass diese Klarheit auch uns geschenkt wird, und dass auch wir in der Gemeinde aus aller Halbheit, Lauheit heraustreten in die ganze Nachfolge, damit du uns gebrauchen kannst, überall, wo wir leben und sind, als deine Auferstehungszeugen. Und dann gib du deiner Christenheit weltweit wieder dieses
fröhliche Wort, das heute diese sterbende Welt doch braucht und hören muss, dass noch viele zum Glauben an dich kommen, dass wir uns nicht verlieren in das Konfessionsgeplänkel, sondern zu deiner Gemeinde treten, dein Wort hören und an dich gläubig sind und deiner Stimme gehorchen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die Menschen, die du uns auf die Seele gelegt hast, denen wir nachgehen. Bekräftige dieses Wort, das wir ihnen sagen, dass du selbst als der Auferstandene ihnen dies klar machst, ihnen die Erleuchtung schenkst, dass sie zum Glauben an dich kommen und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch den letzten Vers vom Lied 89. Unsere Veranstaltungen stehen ja alle in dem roten Notizenzettel. Rosa, der da hinten ausliegt, will nur noch mal sagen, morgen kein Bibeltraining, aber Mittwoch ist Jugendbibelkreis. Samstag, Sonntag leite ich die Licht im Osten-Konferenz in Korntal. Da liegen hinten noch die Blätter, Dein Reich komme, wo auf der Rückseite das Programm abgedruckt ist. Dieser Vortrag von Tatjana Goritschewa ist eine wichtige Ergänzung zu dem, was wir heute gehört haben, wie sie selbst zum Glauben an Jesus kam als bewusste Atheistin in Leningrad und wie dort junge Menschen heute zu Gott aufbrechen. Die Gottesdienste am nächsten Sonntag hält Michael Seibt, der kommt aus dem offenen Abend und schließt seine theologischen Studien in Tübingen ab. Wir freuen uns ja, dass da so junge Leute heranwachsen und auch hier den Dienst dann übernehmen. Darum soll unser Opfer heute auch für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen sein. Das ist nun 10 Jahre her, dieses Glaubenswagnis, dass wir sagten, wir wollen Pfarrer haben, die die Bibel unverkürzt verkündigen. Ich erinnere mich noch, wie das ein ganz kleiner Kreis war in der Furtbachstraße 16, saß man damals im Untergeschoss und hat geplant und die Satzung entworfen und nun hat Gott das so bestätigt, dieses Werk. Wir wollen nicht bloß unsere Gaben geben für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, sondern vor allem auch in der Fürbitte hinter diesen jungen Studenten stehen, weil wir wissen, dass sie umkämpft sind von allen Seiten, nicht bloß von Fleisch und Blut. Und sie brauchen unsere Fürbitte, dass Gott sie zubereitet, zu Zeugen, die er gebrauchen und segnen kann. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.